Ich nehme die Wahl an und ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für das Vertrauen. Und ich bedanke mich natürlich auch für dieses schöne Kleidungsstück. Das kann ich jetzt nur ein paar Mal brauchen, wenn ich an Volksläufen mich beteilige und demonstriere, wie fit wir sind. Und meine Damen und Herren, es ist egal, ob wir mit vereinten Kräften erst die Bundestagswahl und dann die Landtagswahl gewinnen oder umgekehrt. Wir werden es jedenfalls mit vereinten Kräften tun. Ohnehin hängen Bundes- und Landespolitik eng zusammen, wenn es um Lösungen für die politischen Probleme unserer Zeit und unserer Situation geht. Und wie sieht diese Situation, wie sieht diese Zeit aus? Es ist schon bemerkenswert, meine Damen und Herren. Wir haben Durchschnittseinkommen in Rekordhöhe, aber 5 Millionen Arbeitslose. Die öffentlichen Haushalte nehmen heute mehr als doppelt so viel Geld ein wie 1985. Und wir haben jedes Jahr 2 Milliarden Netto-Neuverschuldung im Landeshaushalt. Und wir haben, meine Damen und Herren, die höchste individuelle Lebenserwartung aller Zeiten. Ein heute neugeborenes Kind hat eine Lebenserwartung von etwa 90 Jahren. Das sind 3 Generationen nach herkömmlicher Rechnung. Und wir sterben trotzdem aus. Weil wir zu wenig Kinder haben, weil viele zum Beispiel schon Angst haben, Angst, dass sie für ihre Kinder keinen Arbeitsplatz finden. Meine Damen und Herren, es ist etwas faul in unserem Staat. Dabei zählen wir zu den reichsten Gesellschaften, zu den Privilegierten dieser Erde. Und was wir jetzt am wenigsten brauchen, sind Angst, Fatalismus, sich hängen lassen. Was wir brauchen, um etwas zu verändern, sind Mut, Selbstvertrauen und Zuversicht, meine Damen und Herren. Und was wir brauchen, ist eine liberale Politik, die den Menschen und seine Zukunft in den Mittelpunkt stellt. Den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das hat übrigens niemand so konsequent getan wie, das darf man in diesem besonderen Jahr auch mal sagen, wie Friedrich Schiller. Schiller, der mit seinen Stücken vor allem die Empfindung erzeugen wollte, ein Mensch zu sein. Mit dem Staat hat er bekanntlich kein spannungsfreies Verhältnis gehabt. Und er hat über den Gesetzgeber im klassischen Athen geschrieben, schön und trefflich war es von Solon, dass er Achtung hatte für die menschliche Natur und nie den Menschen dem Staat, nie den Zweck dem Mittel opferte, sondern den Staat dem Menschen dienen ließ. Diesen Satz. Diesen Satz können wir doch gleich in unser Programm nehmen, so wie er ist. Gelegentlich wurde übrigens im Schillerjahr davor gewarnt, Schiller politisch zu vereinnahmen. Warum? Ist mir schon klar. Weil er weder ein Schwarzer war, noch ein Roter, sondern weil er liberal gedacht hat. Mitglied hat er noch nicht werden können, aber das konnte später Albert Einstein, der sogar der Mitbegründer der liberalen DDP war, und er hat es interessanterweise fast wörtlich genauso formuliert wie Schiller, dass der Staat für den Menschen da ist und nicht die Menschen für den Staat. Einsteins Staatsformel wurde kürzlich ausgerechnet am Kanzleramt als Sinnspruch aufgehängt. Welch ein Etikettenschwindel. Meine Damen und Herren, dort hätte man besser einen schwarz umrandeten Aufkleber angebracht mit der Aufschrift »Diese Regierung gefährdet ihre Bürgerrechte«. Die Bürgerrechte, meine Damen und Herren, sind gefährdet. Sie sind in Not. Für Millionen Menschen in der Bundesrepublik ist nämlich schon das simpelste und das grundlegende Bürgerrecht nicht mehr gegeben, nämlich das Recht, überhaupt dabei zu sein bei der Veranstaltung von Wirtschaft, Arbeitsleben und Gesellschaft. Wir wissen es, Millionen von Menschen haben keine Chance, einen Arbeitsplatz zu bekommen, es sei denn, sie würden ihren Arbeitsplätzen in andere Länder hinterher auswandern. Und wir wissen auch, woran es liegt. Die Kosten gerade für einfachere Arbeitsplätze sind zu hoch geworden und daran ist der Staat maßgeblich beteiligt. Wenn wir eine Staatsquote von mehr als 50% haben, wenn der Staat mehr nimmt, als er lässt, wenn mehr als die Hälfte des Bruttosozialprodukts in Staatsverbrauch und Umverteilung fließen, dann ist der Punkt erreicht, wo die Unternehmen immer mehr die Kosten dieses Systems nur noch im Ausland erwirtschaften können und demnächst gar nicht mehr. Es ist der wichtigste und natürlich auch ein erstaunlicher Befund unserer Zeit, meine Damen und Herren. Gerade unsere gemeinsame Veranstaltung Staat, die wir alle tragen sollen, die wir selbst bezahlen, vernichtet Bürgerrechte und Lebenschancen in großem Stil, statt sie zu schützen und zu erhalten. Das trifft am härtesten und zuerst die Arbeitslosen, die mit allen katastrophalen Folgen für ihr Selbstwertgefühl, für ihr Bürgerbewusstsein von der Gesellschaft abgesondert werden. Unser gemeinsamer Staat stellt sich aber mit Überregulierung und Staatslasten auch denen entgegen, die dabei sind und die etwas unternehmen wollen, insbesondere den mittelständischen Unternehmern. Und er überzieht, wir werden das sehen, alle zunehmend mit einem System von Misstrauen und Kontrolle. Maßgeblich beteiligt, wenn auch bei weitem nicht allein schuld, ist die rot-grüne Bundesregierung. Meine Damen und Herren, ausgerechnet die Grünen haben in der Vergangenheit versucht, uns die Funktion einer Bürgerrechtspartei streitig zu machen. Aber wenn wir als Liberale künftig immer noch Staat, Wirtschaft und Gesellschaft mitgestalten, werden die grünen Sandburgen, meine Damen und Herren, längst vom Winde verweht und von den Dünen der Geschichte verschluckt sein. Mit einem in sich geschlossenen und halbwegs widerspruchsfreien Programm würde ich die Grünen ohnehin nicht in Verbindung bringen. Sie bieten das Bild einer auserwählten Gruppe von Gutmenschen, die sich auf dem Berg versammelt, um dem Weltuntergang zu entgehen. Dabei versuchen sie den Eindruck zu erwecken, als ginge es um das Überleben der Menschheit. Es geht aber nur um ihr eigenes. Ihr Bundesvorsitzender Bütikofer hat kürzlich im Interview uns vor die Alternative gestellt, ökologische Zukunftsverantwortung oder wieder Atomrisiko. Dass der Strom dann nur aus den nahen französischen Kernkraftwerken kommt, stört diese Gruppe auf dem Berg nicht. Bemerkenswert ist aber, wie sie mittlerweile gnadenloser als jede andere Partei die Leute für dumm verkaufen, wenn die nur Windräder im Schwarzwald aufstellen und selbstzufrieden grün wählen. Bei den wichtigsten Themen herrscht innerhalb der Grünen Orientierungslosigkeit pur, wenn zum Beispiel der baden-württembergische Abgeordnete Schlauch Ute Vogt als Risiko für die Wirtschaft bezeichnet, was stimmt, während seine Partei in Berlin keine Mühe scheut, die Wirtschaft zum Stillstand zu bringen. Zuletzt mit dem sogenannten Antidiskriminierungsgesetz. Meine Damen und Herren, die einzige klare Aussage der Grünen ist ihre Koalitionsaussage zugunsten der CDU im Land. Mit ihr verbindet sie mittlerweile eine Art von gegenseitigem Dauerflirt. Deshalb gibt es aktuell auch nur noch eine einzige Partei, die ausschließlich für bürgerliche Bündnisse steht, nämlich unsere FDP, meine Damen und Herren. Und die SPD, sie ist eigentlich eine Partei, der Anlass abhanden gekommen ist. Sie gehört historisch eigentlich zu dem Kapitalismus dazu, den sie gerade vergeblich versucht hat, aus der Mottenkiste zu holen. Es gibt aber keine Arbeiterbewegung mehr, weil es keine Arbeiter mehr gibt, jedenfalls wie die SPD sich Arbeiter vorstellt. Außerdem glaube ich, würde niemand die SPD überhaupt mit irgendeiner Form von Bewegung in Verbindung bringen. Jetzt setzen ja auch noch abtrünnige Linke zu, wobei wir uns spätestens seit gestern fragen, ob das wirklich Linke sind, wenn man diese Sprüche hört. Grundsätzlich, das fällt auf, grundsätzlich lebt die zerrissene SPD längst nicht mehr von ihren programmatischen Aussagen. Sie lebt nur noch davon, dass zu viele Menschen sich bescheiden darauf beschränken, politisch zwischen rechts und links zu entscheiden. Zwischen schwarz und rot, das ist das Einfachste. Und viele sind zudem überzeugt, die machen eh alle das Gleiche. Meine Damen und Herren, es stimmt, dass CDU, insbesondere CSU und SPD immer schwerer unterscheidbar werden. Aber es gibt nach wie vor eine Schlüsselfrage in der Konkurrenz der politischen Entwürfe. Eine Frage, die den eigentlichen politischen Scheideweg markiert. Und zwar ist es die Frage, wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, gehen wir davon aus, dass er gut ist und fähig, oder gehen wir davon aus, dass er schwach ist und schlecht? Das ist übrigens nichts anderes als der alte und doch immer aktuelle Gegensatz zwischen John Locke und Thomas Hobbes. Brauchen wir einen starken Staat, der die Menschen in Schach hält und der sie dominiert, oder brauchen wir einen, der sie vor allem auf ihrer eigenen, selbstständigen Suche nach Glück und Wohlstand unterstützt? Und das Interessante ist, bei dieser Weichenstellung, das werden Sie schnell sehen, bei dieser Weichenstellung stehen CDU und SPD, was den dominierenden Staat angeht, auf der gleichen Seite. Nur dass der Mensch für die CDU mehr bewachungsbedürftig, weil vielleicht doch schlecht, und für die SPD mehr schutzbedürftig, weil im Zweifel schwach ist. Deswegen neigt die CDU manchmal zu polizeistaatlichen Vorschlägen. Die DNA-Speicherung als erkennungsdienstliche Behandlung ist ein gutes Beispiel. Stichwort, jeder ist ein potenzieller Täter. Und die SPD versucht ihn ständig zu schützen, auch da, wo es nicht nötig ist. Stichwort, der Verbraucher als dummes Kind und viele andere Stichworte mehr. Alle miteinander, ob SPD, CDU und auch Grüne, erinnern in ihren Vorschlägen leider meistens an das verrufene Motto, Dankeschön, kann Gedanken lesen, an das Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir als Liberale, meine Damen und Herren, wir vertrauen den Menschen, schon weil es zum Volk genauso wenig eine Alternative gibt, wie es zum Vertrauen in die Menschen eine wirkliche Alternative gibt. Jedenfalls nicht in einem Staat, in dem ich leben möchte, meine Damen und Herren. Andere leben offenbar mit einer ständigen Obsession. Die Freiheit könnte missbraucht werden. Nur wer diese Angst in den Vordergrund stellt, kann auf die Idee kommen, alle Konten aller Bürger kontrollieren zu müssen. Weil ein paar schwarze Schafe dabei sein könnten, muss wieder mal die ganze Herde gründlich durchleuchtet werden. Rot-Grün hat das Gesetz gemacht, aber auch die CDU ist erstaunlicherweise nicht interessiert, es wieder abzuschaffen, obwohl sie selbst im Bundestag und im Bundesrat gegen das Gesetz war. Meine Damen und Herren, das ist das süße Gift der staatlichen Macht, die der CDU am Ende doch immer besser gefällt als der Schutz der Privatheit. Und genau das ist der Unterschied zu uns Liberalen, meine Damen und Herren. Natürlich wollen wir Steuerhinterziehung verhindern, aber nicht, indem wir Freiheit hinterziehen und den Schutz privater Lebensgestaltung, soweit er überhaupt noch gegeben ist. Im konkreten Fall wäre es übrigens besonders einfach, Steuerhinterziehung zu verhindern, indem man eine pauschale Abgeltungssteuer auf Zinseinkünfte einführt, wie beispielsweise im nahen Österreich, wo ja unser Geld jetzt schon liegt. Deswegen meins nicht, sage ich jetzt vorsichtig, aber ich sage das deutsche Geld schon liegt. Und weil das deutsche Geld dort schon liegt, ist es folgerichtig, dass sich jetzt auch die ersten bayerischen Volksbanken auf den Weg nach Österreich machen. Wiedersehen. Die Zinsabgeltungssteuer wäre übrigens nichts anderes als ein kleiner Vorgriff auf Steuervereinfachungsmodelle nach den Vorschlägen von Solms oder Kirchhoff, von denen viele reden, aber ich bin gespannt, wer noch dabei ist, wenn es zum Schwur kommt und wenn wir im Bundestag und im Bundesrat bürgerliche Mehrheiten haben sollten. Wahrscheinlich wird dann mancher jetzt noch übermütige Veränderer auf schwarzer Seite ganz schnell wieder von der Finanzverwaltung eingefangen. Aber wir werden für die notwendige Bewegung sorgen, meine Damen und Herren. Immerhin stehen wir gemeinsam mit dem Koalitionspartner im Kampf gegen das große Misstrauensgesetz zur Kontrolle der Vertragsfreiheit und ihrer redlichen Nutzer, von Etikettenschwindlern als Antidiskriminierungsgesetz verkauft. Mit diesem Gesetz wird man aber genauso wenig Gleichbehandlung erzeugen, wie man mit dem Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit unterm Strich auch nur einen Euro zurück ins Land geholt hat. Meine Damen und Herren, das sind alles Gesetze, die Stillstand bewirken. Flucht der Arbeitsplätze aus dem Land, Flucht der Sparguthaben aus dem Land, Flucht des Wohlstands aus dem Land. Heute, meine Damen und Herren, ist der 18. Juni. Gestern, vor 52 Jahren, sind die Menschen auf die Straße gegangen, um ein unmenschliches und freiheitsfeindliches System zu beseitigen. Aber es hat nach der blutigen Niederschlagung des Aufstands noch viele Jahre gedauert, bis zum Zusammenbruch der sozialistischen Systeme und dem, was man nun den Sieg der westlichen Systeme nennen könnte. Aber Siege, meine Damen und Herren, können auch blind machen für die eigenen Schwächen. Unsere Schwäche ist, dass wir sanft erdrückt werden von der wachsenden Staatlichkeit. Auch unser System ist zunehmend freiheitsfeindlich, nur ist es nicht offen freiheitsfeindlich, sondern strukturell freiheitsfeindlich, so wie man einmal auch offene Gewalt von struktureller Gewalt unterschieden hat. Wir müssen in unserem System nicht gegen Gewalt aufstehen, aber wehren müssen wir uns, wenn es mit der Freiheit und dem Wohlstand, den nur ein freiheitliches System schafft, nicht schleichend weiter bergab gehen soll. Wir müssen etwas tun für Freiheit und für Wohlstand. Insbesondere auch von dieser Landesregierung werden Zeichen erwartet, und die sind noch nicht deutlich genug. Es reicht nicht, über Wirtschaft Bescheid zu wissen, sondern die öffentliche Hand, für deren Steuerung wir verantwortlich sind, muss sich auch rühren. Es geht um das, was die Wirtschaft in der Sache am meisten braucht, nämlich um die Wiederherstellung von Freiheit, um die Begrenzung von Staatlichkeit auf ein vernünftiges Maß und um die Sanierung des Landeshaushalts. Und der neue Ministerpräsident läuft Gefahr, die notwendigen Zeichen zu versäumen, weil er auf eine absolute Mehrheit setzt und deswegen in alle Richtungen Signale sendet, die in der Summe diffus bleiben, aber möglichst wenig Wähler verprellen. So wie es übrigens auch Jürgen Rüttgers gerade vorexerziert hat, auch um den Preis einer Sozialdemokratisierung der CDU. Gut, dass es dort auch eine FDP gibt, meine Damen und Herren, in Nordrhein-Westfalen. Vielleicht will Günther Oettinger aber auch auf Stoibers Spuren wandeln, der auch auf allen Schultern Wasser trägt und deswegen übrigens auch im letzten Bundestagswahlkampf ja erstaunlich profillos geblieben ist, wenn Sie sich daran erinnern. Jedenfalls ist der Besuch Oettingers in München kürzlich, um sich den bayerischen Segen zu holen, sicher kein Zufall. Da droht also, meine Damen und Herren, und wenn ich den Ernst Pfister angucke, der das ja miterlebt, da droht also eine Fortsetzung der Tradition, dass Aktionen unseres Regierungspartners ohne vorherige bayerische Unbedenklichkeitsbescheinigung selten sind. Baden-Württemberg ist aber nicht Bayern. Baden-Württemberg hat eine starke liberale Tradition und es wird hier die Aufgabe der Liberalen sein, in der Regierung zu drängen, dass die notwendigen und richtigen Entscheidungen fallen. Der Versuch, meine Damen und Herren, es allen möglichst recht zu machen, würde genau wieder in dieses Lavieren münden, in dieses über den Zaun springen, wo er am niedrigsten ist, um irgendwie den nächsten Haushalt noch zusammenzubekommen. So können wir nicht weitermachen, meine Damen und Herren. Wir müssen beispielsweise klar sagen, von welchen Teilen der Verwaltung wir uns trennen wollen, und es gibt genug davon. Wir dürfen nicht nur allgemein von der Verkleinerung der Verwaltung reden, nach dem Motto, dichten kann ich bloß, fällt mir nichts ein. Wir verwalten zum Beispiel Grundstücke des Landes im Milliardenbereich, von denen wir einen ganz erheblichen Teil nur zu dem Zweck besitzen, dass diejenigen beschäftigt sind, die diese Grundstücke verwalten. Um diese heilige Kuh, um diesen sinnlosen Besitzstand wird seit Jahren ein Bogen gemacht, obwohl sowohl die Verwertung der Grundstücke wie der Abbau des Personals, das zu ihrer Verwaltung benötigt wird, uns weiterhelfen würden. Aber selbst Konzepte, die schon vereinbart sind für diesen Bereich, werden ständig wieder verwässert. Ist einmal ein klarer liberaler Vorschlag da, so versucht man sofort an vielen Schreibtischen wieder Lenore hineinzukippen. So kommen wir nicht weiter. Und leider auch ein Weg, einem klaren Konzept auszuweichen, ist der, immer neue Sparlasten portionsweise, wie sie halt gerade reinhageln, auf die Ressorts zu verteilen, egal wo und wie sie es herbringen. In einem privaten Haushalt, meine Damen und Herren, fallen viele Ausgaben an, das wissen Sie, von der Strom- und Wasserrechnung über das Essen bis hin zum Strand- und Skiurlaub. Wenn das Geld nicht reicht, muss eben mal ein Urlaub gestrichen werden. Niemand würde stattdessen den Strom für 2 Stunden am Tag abschalten. Aber das machen wir. Wir hauen überall ein Stückchen weg, auch wenn es eigentlich nicht geht, und versuchen dafür an allem festzuhalten, auch wenn einmal ganz darauf verzichtet werden könnte, ohne dass gleich die Welt untergeht. Auch diese Politik von der Hand in den Mund, die immer nur um die nächste Krümmung des Flusses schaut, können und wollen wir nicht fortsetzen. Wir brauchen deutliche, qualitative Aussagen zur Sanierung des Haushalts statt globaler Minderausgaben. Und wir sind, wenn wir die vorhandenen liberalen Vorschläge nehmen, auch in der Lage, solche Aussagen zu treffen, meine Damen und Herren. Wir müssen auch sagen, wie wir es halten mit dem Thema, die Neuverschuldung auf Null zu bringen. Das darf sich nicht nur so anhören, wir versprechen nichts, aber das halten wir bestimmt. Die Aufgabe, die Neuverschuldung zu beenden, mag von Einflüssen abhängen, die wir nicht bestimmen können, das ist richtig. Aber deswegen gar keinen Zeitplan mehr zu nennen, das wäre für mich ungefähr so, wie wenn die Lufthansa keine Ankunftszeiten mehr nennt, weil es vielleicht Nebel gibt. Wir müssen uns wenigstens vornehmen, meine Damen und Herren, um die Mitte der kommenden Legislaturperiode die Wendemarke zum Schuldenabbau zu erreichen. Man muss sich wenigstens ein Ziel setzen. Und weil das ein ehrgeiziges Ziel ist, weil wir sparen wollen, nicht nur sparen müssen, sondern sparen wollen, ist es, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen im Kleinen, was die Landtagsfraktion mit Uli Noll gesetzt hat, indem sie auf die nächsten paar Euro Diätenerhöhung mal verzichtet hat. Das ist eine gute Tat. Denn dort gilt übrigens etwas Ähnliches. Wir wollen schon, dass die Abgeordneten ordentlich bezahlt sind. Das wollen Sie, das wollen wir alle. Aber das System muss stimmig sein. Und man hat über die Änderung des Systems, gerade der Altersversorgung, gesprochen. Und wenn man dann mit dem System nicht über die Rampe kommt, dann einfach nach der alten Salamitaktik zu sagen, jetzt packen wir da ein Stück drauf, das ist nicht überzeugend. Und darum hat man es eigentlich genau richtig gemacht, aber sich natürlich jetzt auch gleich wieder den Ärger zugezogen. Das kann man sich vorstellen, das ist nicht sehr populär. Gut, meine Damen und Herren, einige Worte zur Familienpolitik. In der Familienpolitik geht es um gemeinsame Überschriften mit der Union, aber der wirklich gemeinsame Weg in der Umsetzung muss an vielen Stellen noch gesucht werden. Klar ist, dass die Rolle der Frau im Vordergrund steht, wenn wir mehr Kinder wollen. Es muss irgendwie, eine Dame klatscht, klatschen Sie ruhig weiter. Es muss irgendwie attraktiv für Sie sein, gell, das würden Sie schon so sehen, Kinder zu bekommen, denn auf biologische Vorbestimmtheiten kann man sich höchstens noch in einigen Ecken Bayerns verlassen. Zu Recht ist, Ja, wir haben es halt zwischendurch immer ein bisschen mit den Bayern, gell? Das sind ja unsere Lieblingsfeinde und Konkurrenten und so, und das sehen wir sehr sportlich. Ja, zu Recht ist im Übrigen darauf hingewiesen worden, dass es durchaus auch um die Rolle des Mannes geht. Wenn für die Männer Familiengründung im statistisch nicht unwahrscheinlichen Fall bedeutet, dass sie irgendwann zwar für die Familie bezahlen, aber nichts mehr von ihr sehen, dann wundern wir uns nicht, dass wir eine deutlich abnehmende Neigung haben, Vater zu werden. Auch dort sind die Zahlen dramatisch. Aber die Schlüsselfrage dürfte sie die sein, wie wir der Frau eine realistische und nicht von Vorurteilen verfolgte Wahlmöglichkeit verschaffen zwischen den Formen Beruf, Karriere, Kindererziehung oder eben beides. Diesen Punkt hat in jüngster Zeit, das muss man sagen, auch der Ministerpräsident zu Recht betont. Aber zu denken gibt der Zustand seiner Partei. Auf die wird er wohl in dieser Frage noch ein paar Jahre einwirken müssen. Meine Damen und Herren, die Schmutzkampagne, die an der Basis der CDU gegen die erste Frau losgetreten wurde, die bisher im Land Ministerpräsidentin werden wollte, spricht eine eigene und eine hässliche Sprache, meine Damen und Herren. Nein, beim Thema moderne Familienpolitik wird Günter Oetting aus baden-württembergische Gefolgschaft allenfalls in großem Abstand hinterherschleichen, jederzeit bereit, sich in die Büsche zu verdrücken, wenn es darum geht, von bequemen und eingeschliffenen Abläufen abzurücken, die manche mit Traditionen verwechseln. Selbstverständlich gibt es gute Traditionen. Und eine davon, vielleicht die wichtigste, die hier zu nennen ist, ist die, die Erziehung, soweit es geht, in der Regie der Eltern zu lassen. Das hat jedenfalls für Liberale auch etwas zu tun, natürlich mit Staatsferne und wiederum mit Vertrauen in die Menschen. Sicherlich ist die Forderung nach mehr Ganztagsschulen richtig und die Ganztagsschule als Angebot an die Familien wird von uns seit langem gefordert und unterstützt. Aber selbst wenn wir alle Kinder obligatorisch in Ganztagsschulen stecken würden, was ein Fehler wäre, dann wären sie immer noch für 16 Stunden des Tages, für zwei Drittel des Tages, für zwei Drittel der Zeit immer noch in der Obhut ihrer Eltern. So ist das. Und genauso wie die Freiheit ohne Alternative ist, weil sie durch nichts zu ersetzen ist, jedenfalls nicht durch Planung und Kontrolle, so ist auch die Erziehung in der Familie durch nichts zu ersetzen, jedenfalls nicht durch den Staat, meine Damen und Herren. Umso mehr müssen wir aktuell Acht geben. Manches Konzept, das vorgibt, den Eltern entgegenzukommen und die Wahlfreiheit der Frau zu verbessern, ist in Wirklichkeit nichts anderes als der Griff des Staates nach der vorschulischen Erziehung. Und das darf nicht die aktuelle Regierungspolitik in Baden-Württemberg werden. Wenn wir wirklich mehr Kinder wollen, brauchen wir familienorientiertes und nicht staatsorientiertes Denken. Wir brauchen Betreuungsangebote. Angebote zur Betreuung und keinen Pflichtkindergarten, der eine Strafe ist für die Familien und den Kinderwunsch im Zweifel gerade nicht fördert. Was glauben Sie, meine Damen und Herren, wie sich die Betreuungslandschaft verändern würde, wenn der Vorschlag umgesetzt wäre, den ich gemeinsam mit Birgit Homburger gemacht habe? Wenn wir das Geld für die Betreuung nicht in Institutionen pumpen würden, die den Eltern sagen, was Betreuung und Erziehung bedeuten, sondern wenn wir es den Familien geben, die den Institutionen klar machen, was sie selbst unter Betreuung und Erziehung verstehen, was sie haben wollen, was sie brauchen. Wir müssen Acht geben, dass sich in der Koalition kein falsches Denken breit macht. Es ist zwar völlig richtig und von allen getragen, qualifiziertes Ehrenamt in die Ganztagsbetreuung einzubeziehen. Wir wollen aber auch, dass sich die Eltern selbst an der Ganztagsbetreuung beteiligen können, und zwar ohne, dass sie dafür am Ende noch eine staatliche Prüfung brauchen. Professionalität in Ehren. Und richtig ist das auch, dass mehr Bildung in die vorschulische Erziehung gehört. Aber hüten wir uns doch ein bisschen, Bildung und Erziehung in diesem Alter zu sehr zu trennen. Eine gute Betreuung umfasst selbstverständlich beides. Und was eine gute Betreuung ist, wissen gerade Eltern sehr gut einzuschätzen und zu entscheiden, wenn man ihnen, wie wir es vorschlagen, die bisherigen öffentlichen Mittel für Betreuung als Betreuungsgutschein einfach in die Hand gibt. Dann werden Institutionen sich schnell an den Bedürfnissen der Menschen orientieren, die sie nutzen, statt den Familien Normen vor die Nase zu setzen, die von Stellen gemacht werden, die nicht zu fragen brauchen, ob die Kinder und Eltern sich auch freiwillig für sie entscheiden würden oder nicht. Sie merken es, meine Damen und Herren, ich bin dagegen, dass wir die nicht selten allwissende Schulbürokratie, ich sage nur Rechtschreibreform, jetzt auch noch auf die Kindergärten ausdehnen, und das ist die aktuelle Gefahr. Wir wollen umgekehrt, was die Schule betrifft, dass die Menschen, die in der Schule sind und unmittelbar mit ihr zu tun haben, Lehrer, Eltern, Schüler, mehr Eigenverantwortung bekommen, um eine Schule zu gestalten, in der Kreativität Trumpf ist und in der jeder sich für das Ergebnis der Veranstaltung verantwortlich fühlt. Eine Schule, die dem Staat, seinen Paragraphen und seinen Beamten ein Stück ferner und dafür den Menschen ein Stück näher ist, meine Damen und Herren. Ich zweifle, ob in der Erziehung Eltern und Schule am besten motiviert sind, wenn die Schulen die Kinder staatlich garantiert bekommen und die Eltern meinen, dass sie die Erziehung staatlich garantiert bekommen. Und dasselbe gilt für Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Vorsicht also vor falschem Denken. Wir wollen in der Erziehung die Menschen mehr in den Mittelpunkt rücken, und wir wollen in der Politik überhaupt den Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt holen, ihn nicht zu einer Randfigur des politischen Prozesses machen, der alle paar Jahre ein paar Geschichten erzählt bekommt und dem man, damit er das richtige Kreuzchen macht, ein paar bunte Bilder hinstellt. Ich könnte mir deswegen auch gut vorstellen, dass wir ein Stück der Schweizer Praxis zu uns über die Grenze herübernehmen und die Menschen stärker auch an gesetzgeberischen Entscheidungen des Landes beteiligen. Es muss ja nicht alles Gute aus Europa kommen. Außerdem könnten wir die Mitsprache der Bürger im kommunalen Bereich noch einmal verbessern. Die Mitsprache der Betroffenen, Sie wissen es, ist zwar in jüngster Zeit gerade auf liberalen Druck ein deutliches Stück verstärkt worden. Aber wir haben, so erstaunlich es klingt, auch dort noch nicht einmal das bayerische Niveau erreicht. Allerdings muss man den Bayern lassen, dass sie für Bürgerentscheide im kommunalen Bereich auch eine sehr fortschrittliche Regelung haben. Ich habe natürlich immer gerätselt, warum das so ist. Jetzt hat kürzlich auf einer Veranstaltung Günter Beckstein, einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung in Karlsruhe, ob so ganz scherzhaft oder nicht, den Grund verraten, warum die Bayern das so machen. Die Menschen könnten dann ihren Unmut an Sachentscheidungen abreagieren, um am Ende bei der Wahl ihr Kreuz doch wieder an der richtigen Stelle zu machen. Auch so kann man eine gute Sache begründen. Die Menschen stärker wieder in die Politik zu holen, indem man sie direkt an Entscheidungen beteiligt, ist jedenfalls ein richtiger Weg und ist ein liberaler Weg. Ich kenne die Einwände gegen eine Verstärkung plebiszitärer Elemente, aber ich fürchte und ich bin soweit, nur so kann die ganze Normenproduktionsmaschinerie konsequent daran erinnert werden, dass die Produkte dem Mann und der Frau auf der Straße noch vermittelbar und erklärbar sein müssen. Und wenn man sich das jetzt vielleicht auch in Brüssel vor Augen führt, dann ist das auch kein Fehler. Dann denkt man vielleicht auch noch mal über den Vorschlag nach, im Namen des Strahlenschutzes Bauarbeiter zu verpflichten, bei Sonnenschein ein T-Shirt anzuziehen. Ich meine, ich habe ja jetzt eins. Bei Regen können Sie es wieder ausziehen. Aber das wurde ernsthaft diskutiert im Zeichen des Strahlenschutzes, dass die Bauarbeiter auf der Baustelle, wenn die Sonne scheint, verpflichtet werden, ein T-Shirt anzuziehen. Also manches lässt sich vielleicht überdenken und bei manchem wäre dann doch auch gut, die Leute direkt zu befragen, was sie dazu meinen. Meine Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich fasse einige Punkte noch einmal zusammen. Wir wollen mehr Arbeit und unter dem Strich mehr von der Arbeit. Deswegen müssen wir als Land Druck ausüben in Richtung aller Konzepte, die rangehen an die Themen Entlastung der Arbeit und Steuerreform. Wir wollen weniger staatliche Bevormundung und Durchleuchtung. Wenn man zu oft geröntgt wird, schadet das bekanntlich der Gesundheit. Deshalb kämpfen wir gegen die Regulierungswut und gegen einen Staat, der seine Nase überall hineinzustecken versucht. Wir wollen Freiheit wiederherstellen, wo sie unbedacht und zu Lasten des Ganzen staatlich verdrängt worden ist. Und wir geben den Schulen bessere Rahmenbedingungen, damit sie eigenverantwortlich für mehr Kreativität und weniger Alltagstrott sorgen können. PISA, meine Damen und Herren, muss bald der Geschichte angehören. Und wir wollen mehr Mitsprachemöglichkeiten der Menschen bei politischen Entscheidungen, damit sie sich nicht weiter abwenden vom politischen Prozess. Das, meine Damen und Herren, ist liberale Politik. Dafür werden wir kämpfen. Im Landtagswahlkampf, wie jetzt vermutlich erst einmal im Bundestagswahlkampf. Jetzt müssen erst im Bund Menschen die Gestaltung übernehmen können, wie Birgit Homburger, Dirk Niebel und unsere Bundestagsabgeordneten. Und zu Beginn des kommenden Jahres werden wir die Fortsetzung der erfolgreichen Regierungskoalition in Baden-Württemberg erkämpfen. Wir alle gemeinsam. Wir sind gut drauf und nicht zu bremsen, egal von wem. Wir werden dafür sorgen, dass auch weiter in diesem Land liberale Politik gestaltet wird. Dankeschön.